Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Taledo Founder CXO. Ich bin Melksha Ünver oder auch Mel. Heute spreche ich mit Max Senges, dem CEO von 42 Wolfsburg.
Max, stell dich bitte vor. Wer bist du? Was machst du?
Hi, schönen guten Tag. Mein Name ist Max. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und Philosoph und seit September 2020 baue ich jetzt die 42 Wolfsburg auf. Eine Software Engineering Ausbildungsschule, die mit sehr, sehr ungewöhnlichen Methoden arbeitet und die, wie ich glaube, sehr erfolgreich sein werden und schon erfolgreich sind in über 30 Schulen in 20 Ländern. Wir haben keine Professoren, keine Vorlesungen und keine Zertifikate zum Schluss.
Wow, das ist ein Pitch. Ich freue mich, dass wir dich heute haben. Sag mir nochmal, also wie sprechen wir es aus? Einfach 42 Wolfsburg, 42 Wolfsburg, ja?
Genau, 42 oder 42 Wolfsburg, wenn es um uns im Speziellen geht.
Und da zoom mal gerne kurz ein bisschen rein. Also was hat das mit 42 und Wolfsburg auf sich?
Naja, erstmal ist ja 42 bekanntermaßen nach dem Anhalter in die Galaxis die Antwort auf den Sinn des Lebens, des Universums und allem. Das ist so eine ganz, ganz
Die
lustige
Zahl.
Anekdote, ja, dass ein Computer gebaut wird, der diese Fragen berechnen soll und nach ein paar Millionen Jahren spuckt er dann die Antwort aus und die ist 42. Und die
Interessant.
ursprünglichen Gründer aus Frankreich fanden das so lustig, dass das so dieses Paradox, ja, von Wissen und die richtige Frage stellen und was bedeutet denn eine Antwort und das Ganze in so einem technischen Informatikzusammenhang zu sehen, fanden die unheimlich lustig und deswegen haben sie ihre Schule 2013 so genannt und die war so erfolgreich, die wird also in Frankreich wirklich neben den Grand Écoles, also den großen Universitäten in Paris gehandelt als die Informatik-Schule. Und ja, über die letzten 7 Jahre fanden das ganz viele Entrepreneure und Bildungsinnovatoren spannend und haben also jetzt in 22 Ländern 33 Schulen gegründet. Jetzt in diesem Jahr in Wolfsburg mit der Unterstützung von Volkswagen im Speziellen ist eine Schule nach Deutschland gekommen und eine zweite nach Heilbronn mit der Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und mit den beiden Schulen geht es jetzt in Deutschland los. Wir werden, wenn wir auf voller Kapazität sind, jeweils 600 Studenten haben, also 1200 Informatiker ausbilden und damit, glaube ich, wirklich eine ganz interessante Erweiterung zur Bildungslandschaft aufbauen und bereitstellen. Ne, denn ich glaube, das kennst du auch, das kennt jeder eigentlich, ehrlich gesagt, dass die Leute, die wirklich den Code schreiben, die die digitalen Produkte dann möglich machen, die sind sehr, sehr heiß gefragt und wir bereiten eben mit unserer Methode Leute vor für die Arbeitswelt und für ihre berufliche Laufbahn, die sehr problemlösungsorientiert sind, die ganz praktisch Code schreiben können und IT-Probleme lösen. Ich glaube, sind so die Stärken gegenüber dem klassischen akademischen System.
Vielen Dank. Kurz sag, wie ist das strukturiert aus Interesse? Also 42 Wolfsburg, dafür bist du verantwortlich. Du sagst, es sind Gründer mit all diesen anderen Schulen in anderen Ländern. Ist das irgendwie eine globale Organisation oder ein Verein, wie du gesagt hast, oder wie ist das strukturiert? Und du bist für Wolfsburg dann verantwortlich.
Genau, ich bin zunächst für Wolfsburg verantwortlich und jede 42-Schule ist unabhängig und nimmt praktisch von der Mutterorganisation 42 World das Curriculum und die Software, die so den Kern der Schule betreibt. Bekommen wir von denen, dafür zahlen wir eine Franchise-Gebühr und nehmen dann daran teil, dieses Curriculum zu nutzen, aber auch weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, auch eine echte Stärke von dem Ansatz, im Gegensatz zu Unis oder auch, ne, anderen Bildungseinrichtungen. Bei uns wird also kontinuierlich von der ganzen Community weltweit sowohl Verbesserungen, kleinere Verbesserungen an den bestehenden Projekten gemacht, aber eben auch neue Lernprojekte hinzugefügt. Und das halte ich für eine echte Stärke.
Denke ich auch. Also ein bisschen einfach ein loseres Franchise scheint mir das zu sein, ja? Ein bisschen frei mit mehr Freiheitsgraden.
Ja, also ich würde es vielleicht eher so in Richtung kooperativer, ne, so genossenschaftsmäßig bezeichnen. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin jetzt ja seit September dabei in der Community. Ja. Und jetzt waren also die Kollegen von Sao Paulo, aus Helsinki, aus Paris sowieso unheimlich hilfreich. Und es ist noch so ein frühes Stadium, würde ich sagen, auch wenn es schon 7 Jahre läuft. Es gab jetzt vor, ich glaube, 1,5, 2 Jahren einen Wechsel an der Spitze von 42 World. Und die neue Chefin Sophie Vigier ist, glaube ich, wirklich sehr schlau dabei, da jetzt nochmal die nächste Phase in dem gemeinschaftlichen Unternehmen einzuleiten. Der Ursprung ist ja ein französischer Multimillionär aus der Telekom-Internet-Ecke, Xavier Niel. Und der hat gesagt, es gibt's doch gar nicht, dass wir in Europa und weltweit nicht bessere und mehr Coder ausbilden. Und hat die erste Schule mit einem sehr erfreulichen Spende ins Leben gerufen. Und das ist auch nach wie vor die größte. Da studieren fast 2000 Studenten. Und gegenüber wird jetzt auch gerade noch ein großes Gebäude gebaut, was so das Studentenwohnheim werden soll. Also ja, das entwickelt sich prächtig, kann man nicht anders sagen. In Spanien, wollte ich noch kurz erzählen, baut Telefonica zum Beispiel jetzt gerade 5 von diesen Schulen gleichzeitig auf.
Wow. Und das ist aber schon natürlich profitorientiert, also jetzt grundsätzlich, ja?
Nein, nichts davon ist profitorientiert. Alle Organisationen sind gemeinnützig. Mhm. Und das Businessmodell, wenn du so willst, ist, dass du entweder einen oder mehrere Spender hast, die das Ganze ermöglichen. In unserem Fall war das Volkswagen, die das sehr spannend finden. Und da sagen die, naja, also wir wollen gerne sowas bei uns vor der Haustür haben. Das heißt, von Volkswagen kriegen wir die Grundfinanzierung. Und jetzt sind wir aber auch schon dabei, weitere Unterstützer einzuwerben. Natürlich für Praktikumsplätze, ne, natürlich für Mentoren und Fellows und diese ganzen Geschichten. Aber auch für eine finanzielle Unterstützung. Und was ganz, ganz wichtig ist, dadurch, dass es gemeinnützig ist, ist unser Setup so, dass wir keinerlei Vorgaben machen, wer wo arbeitet oder Praktikum macht.
Genau, das ist für Top-Talente sehr wichtig, dass sie sich da nicht unbedingt immer committen müssen.
Ja.
Finde ich super. Hast die Upsides, aber nicht die Downsides. Ja? Spannend. Definitiv. Und wie hat sich denn Corona bei euch ausgewirkt?
Doch schon sehr drastisch, muss man sagen. Vielleicht erzähle ich dir ein bisschen über das Bildungskonzept. Ich habe ja vorhin einfach mal so in den Raum gestellt, keine Professoren, keine Vorlesungen, keine Abschlüsse. Also bei uns lernt man immer projektbasiert. Das heißt, du kriegst eine Reihe von ganz praktischen Learning Challenges, ne? Herausforderungen, die gehen dann los mit schreiben Programm, das Hello World auf dem Bildschirm ausdruckt, bis hin zu programmier ein Spiel, das so ist, wie man ne, die Spezifikationen von Tetris erfüllt oder von so einem 3D-Shooter etc. Ne? So arbeitet man sich über ganz viele Schritte von leichten zu schwierigeren Projekten vor. Mhm. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, man lernt eben wirklich nicht nach einem vorgegebenen, ja, hier ist die Anleitung, sondern man sieht die Frage und überlegt dann, okay, was muss ich da machen? Fragt Google, guckt ein YouTube-Video, fragt eben die Kommilitonen, wie hast du das denn gemacht? So kriegt man also nacheinander Tipps, wie man die Sache entwickeln kann und wie die Aufgabe zu lösen ist. Mhm. Und das führt eben zu einem sehr realistischen, einer sehr realistischen Arbeitsweise.
Mhm. Praxisnah. Mhm.
Ganz entscheidend ist eben der Peer-Feedback dabei, ne? Dass man seine Kommilitonen ansprechen kann und mit denen zusammen denken und Antworten entwickeln. Und das ist natürlich viel einfacher möglich, wenn man in einem schönen Ort zusammen ist. Wir haben eine Markthalle in Wolfsburg, die wir gerade umbauen und die unsere Zentrale praktisch werden wird von 42 Wolfsburg. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, sind wir im Zuge der aktuellen Pandemiesituation jetzt gezwungen, auf eine reine Online-Lehre und Arbeit lernen umzustellen. Mhm. Und das ist natürlich wirklich ein Verlust, glaube ich, für die Studenten. Aber erfreulicherweise haben wir jetzt die ersten Ergebnisse von unserer Schwesterschule in Sao Paulo in Brasilien. Die haben so ein Bootcamp einen Monat lang durchgeführt, wo Bewerber praktisch, Studierende miteinander gelernt haben und durch diese Erfahrung durchgegangen sind. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn wir natürlich lieber die Schule normal öffnen würden.
Was war die Hauptlösung? War das jetzt ein Miteinander per Video natürlich?
Genau. Also ich kann ja vielleicht ganz kurz erzählen, wie die Schritte so sind. Ne? Bei uns erfährst du über die Schule, informierst dich, dann bewirbst du dich, machst einen Account bei uns auf der Seite und gehst dann in ungefähr 2 Stunden online. Algorithmisches Denken, Logiktest, Spiel. Ja, man kann das unterschiedlich beschreiben, aber da wird mal so geguckt, tickst du so, dass du auch ohne große Instruktionen und ohne Lehrer ein Problem lösen kannst und da einfach mal voranmachst und was lernst. Und wenn du das gut gemacht hast, dann wirst du eingeladen in ein 4-wöchiges Bootcamp, das heißt bei uns Piscine, also Schwimmbad auf Französisch. Und da springst du dann gemeinsam mit 150, 200 anderen ins Programmierwasser und fängst an zu schwimmen und schwimmen zu lernen, alle zusammen. Und ist eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Also Leute, die da durchgegangen sind, sagen, sie haben in dem einen Monat mehr gelernt als im ganzen Jahr in der Uni. Und es werden eigentlich 2 Komponenten geprüft. Das eine ist natürlich, wie viel hast du gelernt? Ja, wie war deine Lernkurve? Und das andere ist, wie sozial kompetent, ne? Wie teamfähig bist du jetzt schon, beziehungsweise wie hast du dich engagiert? Ne? Und das und deine Lernfortschritte werden dann zur Bewertung von einem Algorithmus, ehrlich gesagt, gar nicht von uns, sondern von einem Algorithmus ausgewertet, sodass wir dann eigentlich nur noch gucken, okay, macht das alles so Sinn? Und suchen dann die 150 bis 200, die ab Mai bei uns studieren werden, aus. Und also Corona, wie soll ich sagen, hat uns dazu gezwungen, resilient zu werden für solche Arten von Pandemien und großen Auswirkungen. Und ich glaube, dass es dazu führen wird, mittelfristig, dass wir ein Hybridmodell anbieten, wo man sowohl online als auch on-site arbeiten und lernen kann. Und das halte ich eigentlich für eine Weiterentwicklung und bin ganz happy drüber.
Das klingt sehr spannend. Ich meine, ja, wir müssen ja alle Lösungen finden. Und das ist vielleicht die erste oder die Pandemie der nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, aber es kann ja was anderes kommen. Alle externen Schocks können Leute dazu zwingen, vorübergehend halt nicht mobil sein zu können.
So ist es. Politisch, Umwelt, alles Mögliche. Und ich finde das ehrlich gesagt eigentlich auch ganz, ganz hilfreich. Ne? Es gibt schon lange eine Diskussion über Entschleunigung und dass wir die Innovationen und Technologien, die wir entwickelt haben, nachhaltig nutzen und dafür nutzen, dass es wirklich uns als Menschen besser geht. Ich würde es ein humanistisches Technikverständnis nennen. Und da bin ich schon lange auf der Unterstützerseite und glaube, dass diese Entschleunigung, die uns jetzt durch Corona gerade passiert, durchaus dazu führt, dass einige Dinge bewusster werden und normaler werden, die es vorher vielleicht nicht waren. Ja, zum Beispiel, ob man wirklich so viel reisen muss, ja? Oder ob das nicht auch online geht.
Okay, stimmt, agree. Wie bei euren Mitarbeitern selbst, die habt ihr natürlich wahrscheinlich schon Mitte des Jahres ins Homeoffice geschickt, nehme ich an. Da hat es jetzt keinen großen Unterschied gegeben zu anderen Unternehmen wie uns jetzt, die Reaktion durch euch, oder?
Nein, also erstmal, ich war ja Mitarbeiter Nummer 1 im September und dementsprechend habe ich erst ein Freelance-Team aufgebaut, die Interim jetzt die Sache ganz toll gemacht haben und das permanente Team kommt jetzt stückchenweise rein und bin ich wirklich ganz, ganz happy mit. Und wir sind ein sehr verteiltes Team. Wir haben Leute in Amsterdam sitzen, wir haben Leute in Portugal sitzen, wir hatten Leute in München und sind also insofern eh verteilt. Und wir werden also grundsätzlich eine sehr offene Politik fahren, was Selbstbestimmung angeht von Arbeitszeiten und Arbeitsort. Wichtig ist natürlich, das habe ich von Google mitgenommen, Management by Objectives oder mit OKRs, Objectives and Key Results, zu arbeiten. Und insofern haben wir eine grundsätzliche Herangehensweise: solange du deine Ziele erreichst, bist du selbstbestimmt, was deine Arbeit angeht. Mhm. Bei uns ist natürlich die Fürsorge für die Studenten schon ein ganz entscheidendes Ziel. Und deswegen, weil die Studenten mittelfristig auch im Gebäude sein werden, ne, viel wollen wir natürlich auch in dem Gebäude Leben erzeugen und dort sein. Deswegen ist eigentlich der einzige Grund, warum wir doch relativ viel Präsenz haben. Im Moment ist alles virtuell und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut.
Mhm. Schön, dass du kurz nochmal den Schlenker, da sind wir nicht ins Detail eingegangen, stimmt. Also Max war, wenn ich das hier richtig sehe, noch und erinnere, 9 Jahre knapp bei Google in San Fran, oder auch vor allem?
Ich war der Zweite im Berlin-Office und dann nach 4 Jahren, 4,5 Jahre in Mountain View. Insgesamt waren es wirklich fast 11. Wenn es so lange ist, sind 1-2 Jahre auch nicht mehr so viel.
Und du warst Head of Hardware Research sogar. Sehr spannend. Super, super spannendes Profil. Und dann ins Education zu wechseln, Leute wie dich für Education zu gewinnen, finde ich ja ultra spannend, weil ich meine, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn die Leute, die die Education durchführen, in der Regel keinen Praxisbezug haben, ist es sehr, sehr schwer, das dann auch zu vermitteln, auch glaubwürdig zu vermitteln den Studenten. In deinem Fall ist das ja eben gegeben, ja, glücklicherweise. So, cool. Und Mitarbeiter haben wir gesprochen. Habt ihr sie in irgendeiner Form ausgestattet, equipped, eure Mitarbeiter oder Studenten? Also musst du jetzt nur kurz touchen, wenn du möchtest, in irgendeiner Form equipped, technisch, wie auch softwaretechnisch, damit sie noch besser sind, was vielleicht auch die Zuhörer dieses Podcasts auch für sich nutzen können?
Also hardware-mäßig ganz Standard Laptops und machen viele Videokonferenzen. Womit wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist einerseits Google Docs und die Google Suite einfach zur Koordination. Und jetzt seit kurzem nutzen wir Notion als Team-Wiki und so zur Teamplanung von etwas permanenteren Informationen. Damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, die meisten Tools sind gar nicht unbedingt digital, sondern strukturell. Wie ich sagte, mit den Objectives und Key Results, das ist sehr hilfreich. Wir haben gerade ein 360-Grad-Feedback-Runde gemacht, ne, wo jedem wirklich auf Augenhöhe, also nicht das klassische Mitarbeitergespräch, sondern auf Augenhöhe geben sich jeweils zwei Leute Feedback. Dazu haben wir ein Happiness Survey gemacht, einfach um zu sehen, ja, wo ist noch Verbesserungspotenzial und wie happy sind die Leute mit welchen Aspekten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine Kultur zu schaffen, bei der man ehrlich kommuniziert und jeder eingeladen ist, mitzudenken. Ja? Und insofern leben wir wirklich den Peter Drucker-Spruch Culture Eats Strategy for Breakfast. Und haben auch als eine der ersten Aktivitäten unsere Community Values definiert. Und da stehen, glaube ich, schon Dinge drin, die relativ radikal sind. Ja, zum Beispiel radikale Inklusion. Ein Wert, den wir uns vom Burning Man Festival geklaut haben. Da kommen ja wirklich Harley-Davidson-Rocker und Techno-Fans und Klassik-Omis zusammen und vertragen sich. Und das halte ich wirklich für eine tolle Denke, ja, so den Spirit von uns, vom Team, aber dann auch auf die Studenten weiterzugeben, sodass die Studenten wirklich rauskommen und sagen, ja, ich bin Mitbestimmung schon gewohnt. Natürlich muss ich Verantwortung auch für meinen Jahrgang, für meine Uni übernehmen. Und da glaube ich, dass so ein Empowerment, ne, so eine wirkliche Stärkung der Einzelnen als Mitdenkende und Mitverantwortliche, eine ganz entscheidende Rolle spielt, damit man eben nicht so Business as usual, ne, und ich bin nur ein Rädchen in der großen Maschine. Das sind die Punkte, die mir gerade bei größeren Unternehmen da doch häufiger untergekommen sind und die ich hoffe, dass wir die bei 42 ganz anders machen.
Vielen Dank für dein sehr schönes Sharing. Fand ich auch schön mit dem Culture Eat Strategy for Breakfast. Das macht schon Sinn. Okay, so in einem Satz, zwei Sätzen, glaubst du irgendwie, siehst du irgendwas anders als vielleicht der andere? Weil das Thema haben wir schon oft durchsprochen dieses Jahr. Thema, inwiefern sich diese jetzige Situation mit langfristig auf die Arbeitswelt oder das Thema New Work, ja, wie sich das alles auswirken wird. Hast du dazu einen Gedanken, den andere nicht haben, deiner Meinung nach? Oder wo du denkst, da denke ich ein bisschen anders drüber und so weiter, aber ich möchte es gern scheren.
Ja, ich glaube, einen Aspekt könnte ich reinbringen, würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Also meine Beobachtung ist, dass vor allem aufgrund der Globalisierung und der Digitalisierung ein ziemlich starkes Gefühl von Kontrollverlust breit gemacht hat. Und das geht wirklich vom einfachen Mitarbeiter bis hoch in die Leitungsebene. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein Selbstbewusstsein und eine Selbstbestimmtheit zu fördern. Bei Mitarbeitern, aber natürlich noch mehr bei Studenten, die ihr Leben planen und überlegen, was für Jobs sie machen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die jüngeren Generationen, sagt man jetzt, sehr sinngetrieben, ne? Die wollen Purpose irgendwie verfolgen. Aber selbst dabei ist es so ein bisschen, das hat schon fast was Spirituelles, dieser Purpose dann in vielen Fällen. Ja. Und mir wäre wichtig, diese Debatte zu versachlichen und ganz praktisch zu zeigen, wie man sein eigenes Leben planen kann und seine eigene Karriere planen kann, durchaus pragmatisch, aber wertebetont und selbstbestimmt. Es wird oft suggeriert, dass immer höher, schneller, weiter. Ich habe selber mittlerweile zwei kleine Kinder und kann sagen, ich könnte auch ein bisschen weniger Stress auf der Arbeit gut gebrauchen, denn ich habe zu Hause eigentlich eine tolle Lebensaufgabe, die mich erwartet, wo ich auch entsprechend Zeit und Energie reinstecken will. Und diese Balance zu finden, ja, da wegzukommen von diesem kapitalistischen Wachstums- und immer weiter Prinzip und eine gewisse Beruhigung und eine Selbstbestimmung reinzubringen.
Sehr spannend, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, wow, das sind einige Themen. Ich glaube, ich hatte gerade so sogar den Gedanken, man müsste ein separates Podcast mit dir drüber machen. Da kann ich, glaube ich, 3 Stunden drüber sprechen. Jetzt aufgrund der Zeit. Ich denke vor allem nur kurz einen Kommentar. Ich denke, Pragmatismus wird sehr wichtig sein tatsächlich für die Jugend. Pragmatischer sollten sie sein und weniger verkopft. Was ich beobachte, ist, dass diese Leute, die Jugend vor allem denken, sie würden immer höher, schneller, weiter, aber eigentlich machen sie alles falsch. Also alles. Sie denken zum Beispiel, alles müsste sehr schnell gehen. Also zum Beispiel machen sie irgendeinen Job und 6 Monate später sind sie gelangweilt, weil sie denken, oh, ich lerne jetzt nichts mehr. Was sie nicht verstehen ist, wenn sie es verstehen würden, was sie da tun, selbst wenn es was vermeintlich Simples ist, würden sie verstehen, dass sie wahrscheinlich nach 9 bis 10 Jahren erst anfangen, wirklich zu lernen und nach 15 wirklich vielleicht ein bisschen dazugelernt haben. Weißt du, was ich meine? Einfach die Einstellung passt nicht. Also die gehen mit Sprintschuhen auf einen Ultramarathon.
Ja.
Ja, so ein bisschen mehr Pragmatismus, Weitsicht und Demut würde ihnen sehr helfen. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich denke, oh, die sind ultra erfolgreich und viel schneller als hier. Nein, ich denke mal, und selbst die, die sehr, sehr erfolgreich sind, sagen wir mal, jetzt ein TikTok-Star geworden sind, ja, von 3 Monaten, was ich jetzt nicht unbedingt als irgendwie in jeder Form als Erfolg definieren würde persönlich, aber die verstehen auch nicht, dass das genauso schnell wieder weg ist. Alles, was in einem Monat hochgeht, geht in einem Monat auch wieder runter. So, und da würde mir etwas Weitsicht, Permanenz im Denken und Nachhaltigkeit einfach, glaube ich, angebracht sein. Ich komme zurück. Sag mal, was konntest du für dich dieses Jahr mitnehmen? Was sagen wir, ich frage bewusst offen, was hast du dieses Jahr mitgenommen?
Ja, wow, das ist natürlich eine super Frage und eine Frage jetzt der Priorisierung, denn ich hatte ja einen riesen Kapitelwechsel nach 11 Jahren in so einem großen Corporate, amerikanischen Corporate rüberzugehen in deutsch-französische Not-for-Profit-Konstellation. Und ehrlich gesagt, ich fand sehr beruhigend, vielleicht nicht unbedingt total verwunderlich, aber doch beruhigend, dass man als Mensch doch als Ganzes agiert, ja, und jetzt nicht jemand Neues wird, wenn man so eine neue Herausforderung angeht, sondern dass man ganz viel von dem Gelernten und von der Persönlichkeit und von den Strukturen mitbringt. Wenn du mich fragst, so erste 3 Monate CEO, würde ich sagen, ich hätte gedacht, dass ich entscheidungsfreudiger bin.
Interessant.
Ich habe jetzt tatsächlich nach dieser langen Zeit vielleicht auch in den Corporates, ich hatte vorher 2 Startups auch mitgemacht und hatte mich von daher als sehr entscheidungsfähig immer wahrgenommen und merke jetzt doch bei einigen Fragen, dass ich länger zögere, als ich gedacht hätte. Das hat natürlich einerseits mit diesem initialen Moment zu tun, dass man Entscheidungen, die jetzt fallen, einen langen Schlagschatten werfen. Ja, gerade die Auswahl des Teams zum Beispiel.
Genau.
Ein paar Leute, mit denen werde ich jetzt hoffentlich jahrelang zusammenarbeiten. Und dementsprechend wichtig ist das. Ne? Und
darf ich dazu meine 2 Cents geben, als jemand, der ein Recruiting-Unternehmen viele Leute rekrutiert hat?
Sehr gerne.
Also die gute, die schlechte Nachricht ist, das ist normal. Die gute Nachricht ist, dass es eher gut ist, dass du so bist wahrscheinlich für euer Unternehmen und für dich. Und dass, weil ich bin nicht ein großer Befürworter, der, das sage ich vorab, der sagt, alles kann man lernen. Nein. Entscheidungsfreude hat man gesehen, das sagt auch Jack Welch, das kann man lernen. Das hat er auch in seinem Buch damals betont. Er hat gesagt, er hat bei General Electric viele Leute gesehen, die halt in diesem Kriterium Entscheidungsfreude relativ nicht so stark ausgeprägt waren. Aber nachdem sie ein Audit-Programm bei denen, die hatten internes Management-Trainee-Programm, 4 Jahre ungefähr, und wer das durchlaufen hat, war extrem entscheidungsfreudig. Also er meinte nur, das ist etwas, wo er gesehen hat, das entwickelt sich einfach auch mit der Erfahrung etc. Ja, und das wird bei dir auch so sein.
Das freut mich sehr. Dann würde ich dir jetzt als Philosoph und Bildungspraktiker widersprechen wollen, was deinen Punkt mit der Gefestigkeit angeht.
Okay.
Bei uns ist ja interessant, du brauchst also keinen Hauptschulabschluss, kein Gymnasium. Wir nehmen Geflüchtete zum Beispiel auch, die gar nicht nachweisen können, was sie vorher für Bildung hatten. Das Entscheidende ist also der Appetit, der Lernappetit. Carol Dweck ist eine Stanford-Psychologin, hat dazu ganz spannende Forschung gemacht und hat die Menschen praktisch unterteilt in Growth Mindset, also eine Denke, die immer auf Wachstum ausgelegt ist, und so ein Closed oder Stable Mindset, ne, wo die Leute sagen, ich kann das und ich bin da nicht talentiert und so weiter. Und wenn man ein Growth Mindset hat, kann man ehrlich gesagt eigentlich alles lernen. Natürlich gibt es eine gewisse Prädisposition, dass man dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es nicht so leicht. Aber das Wichtigere, als wie die Prädisposition ist, ist das Mindset dahinter. Und dann kann man eigentlich sagen,
kann man aber nicht lernen. Das, was du gerade, verstehst du, das ist das, was ich sage, es schließt sich nicht aus, aber Intelligenz und oder in dem Fall Lernappetit ist in meinen Augen auch zu einem gewissen Grad verschlüsselt. Die einen haben es, die anderen nicht.
Es gibt da eine Grundveranlagung und natürlich, wie du sicher auch weißt und d'accord gehst, ne, die ersten 3 Jahre, wie gehen deine Eltern mit dir um, ist natürlich ganz entscheidend. Aber es ist quasi nie abgeschlossen. Also du kannst auch durch entsprechende Interventionen jemand, der totales Closed Mindset hat, wenn der den richtigen oder die richtige Lehrerin, ne, den trifft, dann kann da noch ein Wechsel passieren.
Das ist richtig und schließt sich in keiner Form aus. Nein, auch in meiner Praxis nicht. Ich habe zum Beispiel auch
einmal eine Frau eingestellt als Techie, die vorher nie programmiert hat, nur mal ein paar Wochen im Bootcamp. Und ich habe sehr schnell ihre Auffassungsgabe einfach und ihren Lernappetit gesehen. Und ich habe gesagt, okay, das ist bei der Frau fest programmiert, schon immer in ihrem Leben gewesen. Und tatsächlich, sie hat sich sehr gut entwickelt, sehr gut. Leider musste sie aus privaten Gründen zurück nach Australien ziehen, aber das war eine tolle Frau und das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, wir sind d'accord, aber das ist eher ein Podcast, das würde Stunden gehen. Ich sehe es schon. Deswegen zurück, wo würdest du Mäuschen spielen, wenn du dürftest, einen Tag lang? Bei wem?
Ja, auch eine sehr schöne Frage, wo ich drüber nachgedacht habe. Ne? Es könnte natürlich jetzt, also man könnte jetzt egoistisch sein und sagen, ich würde mal was ganz anderes interessieren. Ja, so Shell oder ExxonMobil oder sowas, ne? wo man sagt, das ist eine ganz andere Denke, das wäre interessant, mal die Welt aus der Perspektive zu sehen. Wenn ich pragmatisch bin, ne, was würde mir wahrscheinlich den meisten Mehrwert bieten, dann wäre es doch eher Präsidenten von Harvard oder Stanford. Ne? Mhm. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe in meiner Doktorarbeit mit vielen Universitätsleitungskräften, Kanzlern und Präsidenten und so gesprochen. Und insofern kenne ich die europäische Landschaft schon ganz gut. Aber mich würden eben die amerikanischen Spitzeninstitutionen nochmal wirklich
interessieren. Ich freue mich riesig und das meine ich so, dass in dir aus welchen Gründen auch immer auch so ein Education-Herz schlägt, dass wir Leute wie dich für die Education, weil nur so lässt sich ja Wissen multiplizieren, weißt du? Du kommst ja aus der Praxis, ja. Head of Hardware Research bei Google in San Fran. Das muss man erstmal nach Deutschland in die Education gewinnen können. Das hätte ich mir als Headhunter, da wäre ich jahrelang stolz gewesen, wenn ich dich dafür hätte gewinnen können aus San Fran. Deswegen freue ich mich. Ich glaube auch, dass du hoffentlich lange gesund lebst und viel Wissen weitergibst an viele, viele Menschen, die das hoffentlich auch weitergeben. Hoffentlich steckst du die auch mit deiner Education-Ideologie an. Mit welchen zwei Personen sollte ich demnächst deine Meinung, nicht, dass ich das tun werde, aber welche würdest du empfehlen, die ich auch interviewen sollte?
Da fällt mir auf jeden Fall die Anna Kaiser ein. Die hat Tandemploy gemacht und ist einfach auch eine sehr quirlige Denkerin in diesem Umfeld. Tandemploy vermittelt letztendlich Jobsharing, macht Jobsharing möglich, aber auch noch weitere kulturelle und ganz praktische Verbesserungen für Mitarbeiter. Und wen ich auch immer sehr spannend finde, ist der Thomas Ramge. Der ist ein Autor bei Brand 1 und dem Economist und hat unter anderem mit Viktor Mayer-Schönberger ein Buch zu künstlicher Intelligenz und Big Data und dem digitalen Kapitalismus geschrieben und ist einfach jemand, der, wie ich finde, sehr gut über unsere Zeit reflektiert, ohne dazu zu reißerisch oder
genau, sehr sachlich
werden, ne? Sondern er beobachtet und hat da, finde ich, ein gutes Auge.
Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Also für Berliner Verhältnisse und ich finde ihn auch super. Wir sind auch gut connected. Grüß ihn bitte von mir. Ich werde ihn auch demnächst mal einfach Gruß, dass wir ihn erwähnt haben. Feiner Kerl. Ich mag ihn auch persönlich gern. Guter Typ. Okay, super. Genau, vielleicht soll ich den mal interviewen. Genau. Und Anna klingt auch sehr spannend. Werde ich mir anschauen. Die machen ja auch irgendwie bei Mutterschutz, dann können sich zum Beispiel irgendwie zwei Frauen oder Personen einen Job sharen. Irgendwie habe ich so in Erinnerung, finde ich super Lösungen für die reale Arbeitswelt da draußen heute. Ja? Okay, vielen Dank. Wie können wir und die Zuhörer dich unterstützen? Was auch immer, Kandidaten für euch oder Mitarbeiter oder Bewerberrezensionen, was auch immer du brauchst.
Also das ist natürlich highly appreciated. Ganz vielen Dank. Wir sind tatsächlich in zwei Camps gerade sehr am Arbeiten und könnten Unterstützung brauchen, beziehungsweise das Interesse und die Verbreitung durch die Zuhörer. Das eine sind natürlich Studenten. Wir wollen wirklich eine Schule für die lernbegeistertsten und zukunftsbegeistertsten jungen und alten Menschen sein. Also einfach auf 42wolfsburg.de gehen und mal durchlesen, die anmelden und die Algorithmus-Spiele machen, sich ein bisschen eindenken. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Reise, die wir gerade mit der ersten Generation von Studierenden da haben werden, das Gebäude noch auszubilden, die Community, die Kultur zu schaffen. Das wird, glaube ich, eine tolle Bildungsabenteuer, eine tolle Bildungsreise. Und dann suchen wir noch ganz konkret im Moment drei Rollen. Wir suchen einen Tech-Lead, also jemand, der das unsere ganze Technik am Laufen hält, aber auch das Fab Lab weiterentwickelt, sodass da tolle Prototyping-Projekte und so weiter passieren können und eine Spezialisierung für Automotive und Mobility entwickelt. Das liegt alles in dem Tech-Lead-Bereich. Dann suchen wir einen Marketing-Lead. Und wir suchen Team Assistant Hospitality, das ist so die gute Seele des Hauses, wirklich vor Ort und interessiert, dann Community-Arbeit zu leisten, für die Studenten da zu sein. Das sind die drei Rollen, die wir gerade noch suchen.
Fantastisch, vielen Dank. Wie können die Leute dich erreichen, wenn sie euch irgendwie unterstützen wollen oder Feedback geben wollen?
Ja, wir sind auf den großen Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Da bin ich auch jeweils alleine nochmal als Max zu finden und freue mich, wenn sich die Interessierten melden. Meine E-Mail-Adresse ist max@42wolfsburg.de, da kann man auch einfach direkt hinschreiben.
Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss, habe ich irgendwas vergessen, Max?
Na, ich möchte mich natürlich bedanken, das darf ich nicht vergessen. Mel, das war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich finde, dass deine Arbeit und das Taledo ein toller Laden ist und hoffe, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir uns unterhalten.
Hoffentlich nicht. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank, Max.